Hallo und herzlich willkommen zur 74. Ausgabe unseres Podcasts rund um das Thema Wein. Das Thema heute: Wein, Kulturgut oder Alltagsdroge? Und dem widmen wir uns zusammen mit Christian Schwörer vom Deutschen Weinbauverband. Er erklärt uns seine Sicht der Dinge mit Blick auf die Weltgesundheitsorganisation WHO und er erklärt uns, was hinter der Initiative Vitae Vino steckt. Also unser Gast heute ist Christian Schwörer vom Deutschen Weinbauverband. Er ist Jurist und seit fast 10 Jahren beim DBV tätig. Zunächst als Referent für Weinrecht und seit 2019 als Generalsekretär. Schön, dass Sie da sind, Herr Schwörer.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Vielleicht vorab der Deutsche Weinbauverband. Was dürfen sich unsere Hörer darunter vorstellen?
Ja, der Deutsche Weinbauverband ist der Interessenvertreter für die deutschen Weinerzeuger auf nationaler Ebene, aber auch auf europäischer Ebene und internationaler Ebene. Wir sind also wirklich die Schnittstelle zwischen der Politik und dem Berufsstand, informieren, umfangreiche Interessenvertretung für die deutschen Weinerzeuger.
Und den gibt es nicht erst seit gestern?
Nein, wir hatten letztes Jahr 150-Jahr-Feier und insofern lange Tradition.
Genau, 1874, also ganz richtig. Schön alt schon. Sitz des DBV ist Bonn, aber heute sind wir in Bodenheim, wo das Deutsche Weininstitut beheimatet ist. Wir unterhalten uns heute über das Kulturgut Wein oder ja, vielleicht auch die Alltagsdroge Wein. Herr Schwörer, mir begegnet in letzter Zeit bei meinen Ausflügen im Netz immer wieder das Wort Vitae Vino oder Vitae Vino, ein lateinischer Begriff, wenn ich das richtig einordne. Und ich glaube, Sie können uns sagen, was es damit auf sich hat.
Ja, das kann ich. Vitae Vino oder Vitae Vino. Ich würde sagen, entscheidend ist tatsächlich die Botschaft dahinter. Ob man den einen oder anderen Begriff wählt, ist dann jedem selber überlassen. Das ist eine europäische Initiative oder auch mit dem Ziel, eine weltweite Initiative zu werden. Und im Mittelpunkt steht tatsächlich das kulturelle Erbe des Weines, die kulturelle Identität, aber eben auch der moderate Trinkkonsum. Es ist wirklich man sagt, man hat im ersten Schritt eine Grassroots-Campaign das genannt, aber im Endeffekt ist es keine Grassroots-Campaign, weil es eben aus der Branche selber kam. Aber es geht darum, wirklich alle, die Zivilgesellschaft mitzunehmen bei dem Thema und ein Statement abzugeben für die Identität des Weines, für die Tradition des Weines und eben auch für moderaten Trinkkonsum.
Wenn Sie sagen, es kam aus der Branche, wer genau hat das Ganze initiiert?
Also es lastet auf mehreren Schultern die Initiative. Es ist zunächst der europäische Weinsektor gewesen, dort im Großen und Ganzen die Verbände, dahinter stehende Winzer, eben aber auch Kulturförderer. Das sind vor allem die Dachverbände gewesen, getragen durch ihre Mitglieder. Das Ganze ist letztes Jahr dann eben gelauncht worden in Deutschland, nicht mit einer zentralen Veranstaltung in Europa, sondern man hat sich entschieden, das in den auf nationaler Ebene zu machen. Die Daniela Schmidt hat die Schirmherrschaft für die Initiative in Deutschland übernommen und am 1. Oktober ist man mit den Verbänden und ihr zusammengekommen und hat die Kampagne in Deutschland offiziell gestartet.
Genau, und die Daniela Schmidt ist die Weinbau, unter anderem Weinbauministerin hier im größten weinbautreibenden Bundesland in Rheinland-Pfalz. Auf der Website kann man eine Erklärung zur Unterstützung der bedrohten Weinkultur unterzeichnen. Wieso ist die Weinkultur bedroht?
Die Weinkultur ist insofern bedroht, wenn Sie sich mal anschauen, was tatsächlich in den letzten Monaten vor allem gelaufen ist, nachdem die Deutsche Gesellschaft für Ernährung neue Trinkempfehlungen herausgegeben hat, sieht man ganz klar, dass seit Jahren mittlerweile hinsichtlich des Weines falsche Botschaften im Netz, aber eben nicht nur im Netz, auch von der Politik mittlerweile kursieren. Das Stichwort No Safe Level, dass es eben keinen sicheren, moderaten Trinkkonsum gäbe, ist in aller Munde. Da mussten wir im Endeffekt dagegenhalten, weil wir haben hier wissenschaftliche Evidenz, dass diese Aussage eben nicht haltbar ist. Und wir haben gesehen, die Anti-Alkohol-Lobby, die sogenannte Good Templar-Bewegung, auch von früher aus den USA, mittlerweile Movendi International, wird stärker und stärker. Und im Endeffekt haben wir gesagt, wir brauchen auch ein Sprachrohr nach außen. Wir brauchen tatsächlich auch eine Plattform, wo wir wirklich mit Transparenz und mit wissenschaftlicher Evidenz Dinge kommunizieren können, um wirklich einen Gegenpol gegen diese Anti-Alkohol-Lobby zu bilden.
Was entgegnen Sie den Menschen, die sagen, als Generalsekretär des Deutschen Weinbauverbands müssen Sie das natürlich sagen, dass Alkohol nicht so schädlich ist. Was sagen Sie den Leuten?
Natürlich bin ich Interessenvertreter für die deutschen Weinerzeuger und insofern ist dieser Vorwurf in gewisser Weise natürlich legitim. Ich habe ein Eigeninteresse, dass es meiner Branche eben entsprechend gut geht und dass sie entsprechend auch ihren Wein vermarkten können. Aber ich sage auch, wir arbeiten transparent, wir arbeiten mit wissenschaftlicher Evidenz. Wir haben nicht erst seit gestern, sondern schon seit längerer Zeit das Programm Wine in Moderation. Wir haben die Deutsche Weinakademie in Deutschland auch mit einem wissenschaftlichen Beirat. Und hier wird tatsächlich das Thema wissenschaftlich beleuchtet. Und hier haben wir klare Aussagen von Medizinern, was den moderaten Trinkkonsum angeht, was auch das Thema No Safe Level angeht oder Safe Level, dass es hier auch kein Schwarz-Weiß gibt. Dass man hier tatsächlich ein Lebensziel insgesamt, das Alter, die Gesundheit, sehr, sehr viel mehr Faktoren tatsächlich bei diesen Aussagen eben mit einbeziehen muss. Und vor dem Hintergrund würde ich sagen, klar, Eigeninteresse als Branchenvertreter, aber auf der anderen Seite arbeiten wir mit wissenschaftlicher Evidenz und daher eben dann doch irgendwo objektiv.
Und ein kleiner Disclaimer, das gilt natürlich auch für mich. Ich bin auch als Mitarbeiter des Deutschen Weininstituts in der Branche tätig. Wenn Sie sagen, wissenschaftliche Evidenz, die WHO oder Movendi, wie auch immer, die arbeiten ja auch mit wissenschaftlichen Studien. Wer hat denn da jetzt recht?
Ja, oft werden eben auch andere Schlussfolgerungen aus Studien gezogen, beziehungsweise teilweise wird auch auf alte Studien zurückgegriffen. Das beste Beispiel ist die Global Burden of Disease Study aus dem Jahre 2018. Die ist zu dem Zeitpunkt zum Ergebnis gekommen, no safe level. Und im Ergebnis haben aber die gleichen Autoren ein paar Jahre später mit einer Folgestudie dann eben ihre Aussage revidiert, haben tatsächlich gesagt, die sogenannte J-Kurve hat auf jeden Fall für gewisse Altersgruppen trotzdem Berechtigung und dann haben ihre eigene Studie wirklich revidiert. Und es gibt auch andere Studien, ich nehme jetzt Bezug zum Beispiel auf die Studie, auf die die Deutsche Gesellschaft für Ernährung sich auch gestützt hat, der zum einen sich eben auf diese veraltete Global Burden of Disease-Studie gestützt, aber auf der anderen Seite auf eine kanadische Studie, die selber vom kanadischen Staat nicht verwendet wurde, weil sie gesagt haben, hier bestand ein ganz klarer Interessenkonflikt bei den Autoren und daher wird sie dort nicht verwendet. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung hat sie dagegen verwendet. Also insofern, es gibt eine umfassende Studienlage und wir sind in der glücklichen Lage, auch mit dem wissenschaftlichen Beirat in der Deutschen Weinakademie, dass diese Studien ausführlich ausgewertet werden. Und wir kommen eben zu diesem Schluss, wirklich moderater Weinkonsum. Dieses Konzept hat weiterhin Berechtigung.
Was sagt denn die WHO dazu, wenn man sagt, ihr nutzt falsche oder nicht falsche, sondern veraltete Studien, die die Autoren sogar teilweise schon wieder revidiert haben? Die müssten doch ein Interesse dran haben, aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse für ihre Entscheidungen da zu Rate zu ziehen.
Also das Schwierige ist natürlich, wir haben hier kein Schwarz und Weiß. Es gibt natürlich Personen, die aus gesundheitlichen Gründen oder entsprechend genetischer Vorbelastung wirklich in einer anderen Situation sind als komplett gesunde Menschen. Das Alter hängt natürlich ab, die körperliche Konstitution, andere Risikofaktoren hängen davon ab. Insofern das Ganze tatsächlich schwarz-weiß darzustellen, ist schwierig. Natürlich im Endeffekt, wenn Sie sagen, man möchte kein Risiko eingehen, dann lässt man besser die Finger davon. Aber wir sagen natürlich auch, im Endeffekt, der Konsument ist aufgeklärt oder muss eigentlich in die Situation gebracht werden, eben eine aufgeklärte Entscheidung zu treffen. Und da ist es so, dass das Konzept des moderaten Konsums für viele eben doch eine Berechtigung hat. Natürlich eben nicht für alle, die eben in bestimmte Faktoren eben nicht erfüllen, sollten natürlich auf Konsum verzichten. Aber das ist natürlich auch gewisse Gruppen wie Schwangere oder Kinder oder halt im Straßenverkehr muss man natürlich bei dem Thema eben auch aufpassen.
Ich denke, das ist wichtig nochmal zu ergänzen, dass wir auch eine Kampagne zum Thema moderater Weinkonsum fahren, denn unser Titel sagt ja Alltagsdroge, da ist ja durchaus was dran. Also es gibt Alkoholmissbrauch und dieses Konzept moderater Konsum, können Sie das vielleicht nochmal kurz darstellen?
Es ist natürlich, Sie haben es gerade angesprochen, wir stehen zu diesen Gesundheitszielen und wir stehen natürlich auch ganz klar zu der Trennung auf der einen Seite Missbrauch und auf der anderen Seite eben moderater Konsum. Wir sind auf jeden Fall dahinter, Missbrauch zu verhindern. Das ist eigentlich auch das oberste Ziel wirklich auch von sämtlichen Programmen. Aber auf der anderen Seite wollen wir eben auch den Verbraucher über moderaten Konsum aufklären, wie viele Trinkeinheiten für einen Mann und für eine Frau eben entsprechend geeignet sind, wann die Situationen sind, wo ich eben nicht trinken soll, dass ich eben dann auch trotzdem nicht die ganze Woche Alkohol trinken sollte, sondern eben auch eben Pausentage einlegen sollte und das alles oder auch eben tatsächlich die Trinkmuster, dass ich sage, ich trinke am besten beim Essen, ich trinke Wasser dazu und wie gesagt, ich trinke eben dann die zwei beziehungsweise drei oder wie auch immer, wie viele Trinkeinheiten, die eben tatsächlich für die jeweilige Gruppe geeignet sind. Und vor dem Hintergrund müssen wir wirklich auf Aufklärung setzen und eben nicht auf Verbote, sondern wirklich dem Verbraucher zeigen, wie kannst du dieses Produkt ungefährlich genießen.
Okay, Herr Schwörer, wir haben vorhin über die Kampagne gesprochen, Vita Vino, so ein bisschen abgeschweift. An wen richtet sich denn Vita Vino?
Also das Programm oder die Kampagne vielmehr, die richtet sich wirklich an alle. Nicht nur an die Weinerzeugenden, sondern eigentlich wirklich an die breite Zivilgesellschaft. Ich habe es schon angesprochen, das Programm Wine in Moderation. Das war tatsächlich für die Weinerzeuger ein Programm, was sie selber in ihrem eigenen Betrieb umsetzen sollten, was auch zum Glück jetzt sehr, sehr viele machen. Aber wir haben gesagt, wir brauchen auch wirklich die Unterstützung aus der Zivilgesellschaft. Und insofern sind wir froh, wenn wir mit der Frau Schmidt zum Beispiel aus der Politik eine prominente Unterstützung haben für das Programm. Aber wir brauchen eben auch aus anderen Bereichen, aus dem kulturellen Bereich, aus dem touristischen Bereich, aus der Unterhaltungsbranche wirklich Multiplikatoren, die dieses Programm unterstützen und hier wirklich sich zu moderaten Weinkonsum, aber eben auch zur Weinkultur, zur Weintradition eben bekennen. Und es ist natürlich auch für die Weinerzeuger weiterhin eine neue Plattform, über die sie kommunizieren können. Das müssen sie auch, weil im Endeffekt es geht um ihre Zukunft und insofern sollten sie hier auch wirklich selber unterstützen und diese Kampagne in ihre Kommunikation mit den Kunden eben auch einbauen.
Gut, das heißt auf der Website Vita e Vino, also Vita und dann der Buchstabe e Vino ohne Leerzeichen, ohne Punkte oder ohne Bindestriche.org. Da kann man die Erklärung sich durchlesen und da kann auch jeder, der das unterstützen möchte, unterzeichnen, der eben sich für die Weinkultur einsetzen will, egal ob er in der Branche ist, als Händler, Gastronom, Winzer oder eben einfach nur ein privater Weingenießer, korrekt?
Sehr richtig. Es kann auch anonym erfolgen, man kann unterzeichnen, natürlich dann die dahinterstehenden Autoren der Webseite haben natürlich dann Zugriff, aber wenn sie nicht nach außen auftreten wollen, müssen sie eben nicht ihren Namen auf der Webseite publizieren. Das ist ein wichtiger Punkt, glaube ich, für viele. Und im Endeffekt, es geht relativ schnell. Es ist zwar, man kann einige Sachen lesen, man kann aber auch relativ schnell durchscrollen. Man muss nicht sehr viele Informationen geben. Also insofern, das ist wirklich relativ einfach. Wir haben insbesondere sehr prominente Multiplikatoren aus der Weinbranche, die Weinhoheiten machen da sehr, sehr viel Werbung für Vita e Vino. Da bin ich Ihnen auch wirklich sehr dankbar, dass Sie das Thema eben für sich auch eben aufgegriffen haben. Aber es reicht im Endeffekt noch nicht. Und was ich immer gesagt habe auch, wir müssen auf ein Konto einzahlen. Am Schluss ist es schön, wenn sehr viele andere Ideen haben und das sollen die auch weiterhin machen tatsächlich. Das Thema moderaten Weinkonsum und Weinkultur irgendwo zu kommunizieren. Aber wichtig wäre eben tatsächlich immer auch ein Hinweis auf diese Kampagne, dass man sich dieser Kampagne anschließt.
Gibt es noch außerhalb der Erklärung, die man unterzeichnen kann, Aktionen oder gibt es für Weingüter irgendwelche Materialien, die sie nutzen können?
Ja, wir haben Informationsmaterial zusammengestellt. Also unser Dachverband, das Comité Vin, hat da auch selber Überlegungen angestellt, wie man das am besten kommuniziert. Wir selber haben das Ganze nochmal vereinfacht, weil wir gesagt haben, wir wollen eigentlich einfache Botschaften, haben dann einen Flyer gestaltet. Viele Winzer legen diesen Flyer jetzt auch bei ihren Bestellungen, wenn sie Bestellungen raussenden. Und so kommt es dann eben beim Verbraucher auf. Und jetzt ist sozusagen im nächsten Schritt der Wunsch, die Kampagne einfach größer zu machen, aus der Weinbubble herauszukommen und wirklich in den touristischen Bereich mehr rein, in den kulturellen Bereich, aber auch weiter in den wissenschaftlichen Bereich, vielleicht aus dem reinen weinwissenschaftlichen Bereich raus, in andere Universitäten. Sehr viel läuft natürlich online, sehr viel läuft über LinkedIn und Instagram, da gibt es eigene Seiten von Vita Vino. Die Weinhoheiten, wie gesagt, spielen das Thema auch häufig.
Alle Zuhörer, die jetzt aus den Weinregionen zugeschaltet sind, die wissen das natürlich, aber der Wein ist ja nicht nur ein Getränk, das ist ja tatsächlich ein Kulturgut und prägt die Landschaft, prägt die Region und die Menschen da. Das ist ja nochmal ein anderer Faktor, den man da erhalten sollte.
Ja, definitiv. Sie sagen, es ist nicht nur ein Getränk, sondern es hat identitätsstiftenden Charakter für die Regionen. Viele Regionen hängen komplett vom Weinbau ab. Wenn ich mir die Mosel als Beispiel anschaue, hier ist vollkommen klar, ohne Wein hätten wir dort eigentlich keine Bevölkerung, weil im Endeffekt sind sie wirtschaftlich von dem Produkt abhängig und der Wein prägt natürlich mit Weinfesten, mit Veranstaltungen insgesamt Regionen und ist wirklich die Identität von vielen ländlichen Räumen in Deutschland. Und das ist nicht nur in Deutschland so, das ist europaweit so. Und vor dem Hintergrund möchte die Kampagne natürlich nicht nur für moderaten Konsum stehen, sondern eben für die Tradition, für die Identität, für die Unterstützung und für den Erhalt eben der Weinkultur in Europa und damit eben auch für den Erhalt der ländlichen Räume.
Herr Schwörer, zum Abschluss noch, was wünschen Sie sich von den Hörerinnen und Hörern als Botschaft oder als Einladung?
Also ich lade eigentlich alle ein, das Produkt Wein neu zu entdecken, aber eben nicht nur als Produkt, sondern eben als kulturellen Begleiter. Und ich fordere alle eigentlich auf, wirklich den Wein zu schützen, die Weinkultur zu schützen, zu unterstützen, damit diese wirklich jahrhundertlange Tradition eben auch fortleben kann. Und eben nicht jetzt den aktuellen Bewegungen zum Opfer fällt. Weil im Endeffekt bringe ich damit nicht nur ein Produkt in Gefahr, sondern bringe ich wirklich damit eine lange Tradition, aber eben auch ländliche Räume in Gefahr.
Das ist auf jeden Fall etwas, wofür man aktiv werden sollte. Herr Schwörer, vielen Dank für den Besuch in Bodenheim und fürs Gespräch.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank an Sie.
So, wir haben heute einen differenzierten Blick auf den Wein geworfen. Wie so oft liegt die Antwort allerdings nicht im Extrem, sondern in der Abwägung. Und was den Folgentitel angeht, Kulturgut, ja, definitiv. Alltagsdroge, bei falscher Anwendung leider auch. Die Kunst liegt in moderatem Genuss. Oder, um den guten alten Paracelsus zu zitieren, alle Dinge sind Gift und nichts ist ohne Gift. Allein die Dosis macht, dass ein Ding kein Gift ist. Oder auf Deutsch, die Dosis macht das Gift. Und das sollte man sich nicht nur beim Konsum von Wein vor Augen halten. Wenn ihr die Aktion Vita Evino unterstützen wollt, geht auf die Website, unterstützt mit eurer Unterschrift. Der Link ist in den Shownotes. Die Website ist vitaevino.org. So, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Übrigens, ich hatte den guten alten Paracelsus des Namens wegen immer ins Reich der alten Griechen verortet. Aber Paracelsus war kein alter Grieche, sondern ein nicht ganz so alter Schweizer. Er war Arzt und Naturforscher der Renaissancezeit, er lebte im 16. Jahrhundert und gilt als einer der Begründer der modernen Medizin. Und Paracelsus war nur sowas wie sein Künstlername. Der eigentliche Name steht dem aber, wie ich finde, nichts nach. Er hieß Theophrastus Bombastus von Hohenheim.